herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Luise.
Hallo Erik.
Ja, wunderbar, dass du mal wieder mit dabei bist. Bei welchem Podcast warst du zuletzt dabei? Weiß gar nicht mehr.
Ich war dabei, wo wir über Resident Evil gesprochen haben.
Ach genau, wo du in der Premierenvorstellung, genau. Pressevorführung von Resident Evil drin warst. Und genau, also vielleicht kurz die Vorstellung für unsere geschätzten Hörer, die dich damals nicht gehört haben. Du bist quasi in unserer Hauptstadt, eine unserer beiden Hauptstadt-Korrespondentinnen, die sich auch da in der High Society unterwegs ist. Jedes Mal, wenn irgendwo im Sony Center eine Filmpremiere ist und Steven Gätchen da ist, dann seid ihr auch da, ne?
Genau, dann drängeln wir uns in die erste Reihe, nur um Steven zu sehen.
Ihr habt ja auch schon Karten gewonnen dort bei ihm, ne?
Ganz genau. Für den tollen Spider-Man-Film, diesen Reboot oder Remake, wie man es auch will. Der neue Spider-Man.
Werde ich mir auch noch angucken. Ihr habt ja jetzt auch für, ich glaube nächste Woche ist das, ne? Die Einladung für diesen Event.
Genau, für den Puma Creative Award. Und ich war sogar so naiv zu glauben, wir sehen da Filme, aber ich glaube, das ist echt nur so High Society Premiere und guckt euch die Filme an, die wir schon ausgesucht haben. Also ich dachte, man kann da Filme sehen, aber ich glaube, es ist nur Essen und Trinken abgreifen und das war's.
Ja, ich weiß gar nicht. Also die Filme, die dort nominiert sind, also wen das interessiert, ich verlinke das dann mal mit in den Shownotes bei diesem Puma Creative Award. Also da sind ziemlich gute Filme dabei, also auch Oscar-nominierte, zum Beispiel dieser Armadillo.
Ja, genau. Ich hatte mich auch schon erkundigt. Ich habe mich echt total darüber gefreut, dass wir die wahrscheinlich sehen können und dann eher nicht.
Naja, ihr berichtet dann, können wir dann mal im Kinocast mal drüber sprechen, wenn ihr dann von euren VIP-Kontakten erzählt, da und euren Erlebnissen da. Bin ich gespannt, was da so abgeht, wen ihr da trefft und so, wer da alles da ist.
Ich auch, auf jeden Fall. Also es wird ganz interessant, besonders weil auch diesmal ein Dresscode vorherrscht. Also wir müssen uns ja auch entsprechend schick da noch anziehen diesmal. Und nicht nur wie das letzte Mal einfach nur einen roten Teppich und dann mit Glück dann rein und dann, hey, wir sind auf so einer Veranstaltung, sondern diesmal ist ja richtig hochoffiziell.
Dürfte euch ja nicht schwerfallen, da schick anzuziehen, oder?
Natürlich nicht. In Berlin ist man sowieso immer schick angezogen.
Genau, Schickimicki kommt auf die Gegend an, habe ich mir sagen lassen. Ne? Wenn du irgendwo, weiß nicht, Prenzlauer Berg, da ist dann doch etwas lockerer Kleidungsstil, so Jute statt Plastik und sowas.
Das stimmt allerdings. Das ist so der Hippie-Bezirk. Ist auch bei mir ganz in der Nähe.
Ja, ich
aber
gehe.
In der Mitte wird es dann anders.
Ja. Ich kenne mich ja in Berlin jetzt nicht mehr ganz so aus. Ich war zu DDR-Zeiten öfters in Berlin, weil und auch jetzt danach, aber immer halt nur mal so auf Besuch, weil ich da immer mal irgendwelche Verwandten besucht habe. Kenne mich da aber jetzt nicht so aus, was da jetzt so die Innenbezirke sind und welche man nicht so und naja.
Naja, musste auch nicht. Berlin, es ist so eine Welt für sich.
Ja, wir haben uns ja heute zusammengefunden hier, weil wir mal über einen Film reden wollten, weil ich morgen, also wir nehmen heute am Sonntag auf und morgen ist Montag und ich gehe am Montags normalerweise in die Sneak, aber das klappt bei mir morgen nicht und damit der Podcast nicht ausfallen muss, habe ich mir gedacht, wir reden mal über einen Film, über den wir sowieso mal reden wollten, nämlich den Film Looper.
Ganz genau.
Du hattest den wann gesehen? Das ist schon ein Stückchen her.
Das ist schon ein ganz schönes Stück her. Ich habe den, ich glaube, eine Woche nachdem er rausgekommen ist, gesehen. Das war im September, glaube ich, oder Oktober, ich weiß gar nicht. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich den gesehen habe.
Ich weiß gar nicht mehr, wann der in Deutschland gestartet ist. Irgendwie Anfang Oktober ist er, glaube ich, in Deutschland gestartet.
Genau, dann hatte ich ihn da in der zweiten Woche gesehen. Also drei, vier Wochen ist jetzt doch schon her.
Was hat dich da bewogen, dir den anzuschauen?
Mein Beweggrund war, dass ich relativ viel Gutes über den Film gehört habe und dann der Hauptdarsteller, Joseph Gordon-Levitt. Weil ich habe von dem noch keinen schlechten Film gesehen und dann dachte ich mir, dann kann der Film auch nicht schlecht sein. Und so Zeitreisen-Thematik und Science-Fiction, da hatte der Film mich eigentlich sowieso schon. Also da war die Kinokarte gekauft, bevor ich großartig was über den Film lesen konnte.
Ja, also den Schauspieler, den mag ich ja auch total. Also seitdem ich in der Sneak diesen 500 Days of Summer gesehen habe, ja, da mag ich den einfach, seine unaufdringliche Art und selbst bei so einem Tech-Spektakel wie Inception, ja, hat er es immer noch geschafft, da irgendwie so eine menschliche Komponente mit reinzubringen und so, das war schon, ja, ziemlich gut.
Also ich fand ihn auch in 50-50, den hatte der glaube ich auch im Kinocast, da fand ich ihn auch richtig, richtig stark, also
ja,
echt ein aufstrebender Schauspieler, also ich glaube, da wird noch was richtig Großes kommen. Ich finde den richtig, richtig gut.
Hat er schon viel gemacht eigentlich, ja? Also bei 10 Dinge, die ich an dir hasse, hat er ja auch schon mitgespielt. Genau. Das ist schon Jahre her, ne? Und ich weiß nicht, hier bei Premium Rush hat er ja noch mitgespielt, diesen Fahrradfilm, den wollte ich eigentlich auch noch gucken.
Transporter auf dem Fahrrad, genau.
Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr.
Ich hab ihn leider auch noch nicht gesehen. Ich habe es irgendwie verpasst in Berlin und jetzt hatte ich geguckt und jetzt läuft er, glaube ich, gar nicht mehr bei uns.
Ja, das ist das Gute.
Sehr, sehr merkwürdig finde.
Das habt ihr bestimmt auch. Ich weiß es von meinem Großcousin, der wohnt, oder beide von meinen Großcousins wohnen in Berlin. Die sind immer in so ein kleines Kino gegangen. Da gab es irgendwie für einen Mark damals oder so, so Filme, die eigentlich schon nicht mehr offiziell laufen im Kino. Also kurz vorm DVD-Release haben die Filme nochmal gezeigt. Und sowas gibt's ja bei mir um der Ecke auch. Da habe ich nämlich jetzt Looper gesehen. Also der ist ja auch schon eine Weile durch eigentlich. Und ganz so günstig wie in Berlin ist es da bei mir nicht, sondern es hat schon, ich glaube, der Hälfte hat es gekostet, wie 2,50 Euro oder so. Aber es geht, man kann halt dann auf der großen Leinwand nochmal Sachen sehen. Man hat halt das Kino meistens dann mehr oder weniger für sich, weil da kaum noch jemand reingeht.
Das hat Vorteile.
Ja, aber manchmal, ich glaube, so tagsüber bin ich mal gewesen, da sind ganz viele Schulkinder da, die halt sagen, ja, brauche ich nicht irgendwie rein in den Film, wenn der Film ganz neu ist, sondern ich warte einfach mal 1-2 Wochen oder 3 Wochen und gucke mir den dann für die Hälfte an. Ja. Immer noch besser als irgendwie lausiger Qualität runterladen.
Ja. Ganz genau. Und Filme, die wirken auf der Leinwand, auf der großen Leinwand auch ganz anders. Also darum geht man ja auch so gerne ins Kino.
Das stimmt natürlich.
Einfach die Atmosphäre ist eine ganz andere, als wenn ich es mir zu Hause angucke. Oder halt einen ganz schlechten Download oder was auch immer. Ja.
Gut, dann kommen wir doch mal zu Looper. Vielleicht fasse ich es mal ganz kurz zusammen. Ist ja sehr vielschichtig. Wenn ich irgendwas vergesse, kannst du mich ja unterstützen. Ja,
ergänze ich.
Also der Film springt am Anfang so ein bisschen so in verschiedenen Zeitebenen. Man weiß erst mal gar nicht so richtig, was los ist. Und wir erfahren dann halt, dass im Jahre 2040 gibt es sogenannte Looper, die darauf warten, dass in eine zukünftige Verbrecherorganisation irgendwelche unliebsam gewordenen Personen zurückschickt in der Zeit an einem bestimmten zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort und dann müssen die einfach den Schalter umlegen und halt quasi einen Abzug ziehen und die Person umbringen und das machen die deswegen, weil in der fernen Zukunft ist es halt so, dass Verbrechen ganz leicht nachvollziehbar sind, also wenn jemand umbringt oder jemand aus dem Weg schafft, dann gibt es ja irgendwie eine Leiche und dann kann man das ganz einfach nachvollziehen, wer das gemacht hat und warum. Und deswegen kommen die halt auf die Idee, diese Verbrecherorganisation, die schicken diese Menschen einfach in der Zeit zurück, 30 Jahre zurück, also, und die landen dann halt da irgendwo. Und da ist auch damals irgendwann ein Verbrecher aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist und hat dort halt diese Organisation aufgebaut von diesen Loopern, die dort bereitstehen und dann einfach einen Abzug ziehen. Und ja, wir lernen Joseph Gordon-Levitt kennen, der einer von diesen Loopern ist und erfahren so ein bisschen was über die Arbeit. Und es sind ganz viele so Nebengeschichten und Nebenstories, die erzählt werden. Zum Beispiel, dass manche Menschen so telekinetische Fähigkeiten haben, die irgendwelche Sachen schweben lassen können. Oder ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, dass, warum heißen die Looper? Nämlich, wenn die zum Beispiel, wenn die Person selbst in der Zeit zurückgeschickt wird und sich quasi selbst umbringt, dann ist sozusagen der Kreis geschlossen, der Loop geschlossen und deswegen heißen die Looper. Also es wird irgendwann dann halt passieren, dass sie selbst, also der Joseph Gordon-Levitt, sein alter Ego in 30 Jahren in der Zeit zurückgeschickt wird und er sich selber quasi umbringen muss und er kann die Leute eigentlich nicht erkennen, die er umbringt, sondern die haben alle so einen Sack auf dem Kopf und sehen alle irgendwie gleich aus. Aber er erfährt von einem seiner Kollegen, da hat jemand was gesprochen und der hat gemerkt, dass er quasi sich selbst dann umgebracht hat. Da war irgendwie der Knebel nicht richtig drin. Und ja, oh, das ist ein ganz schön... Achso, ja, eins noch, genau. Es gibt dann in der Zukunft, ändert sich dann irgendwie dieses Verbrechersyndikat. Es gibt dann einen sogenannten Regenmacher, der reißt so die Macht an sich bei diesem Verbrechersyndikat und der hat sich so zur Aufgabe gesetzt, alle Loops zu schließen. Das heißt, er will alle Looper in der Zukunft ausfindig machen, die in der Zeit zurückschicken, damit die sich quasi selber umbringen. So, habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Also,
das war nämlich nicht einfach. Ne?
Also, so ungefähr hätte ich es mir jetzt auch nochmal zusammengereimt.
Das ist auch einer der wenigen Filme, die man selbst, wenn man als Filmfreak so einen Film schaut, ist es ja häufig so, dass man schon irgendwie weiß, ah, jetzt geht's in die und die Richtung. Ah, das war so ein Film, da habe ich irgendwie nie gewusst, was jetzt so als nächstes passieren wird und wohin die Reise geht, oder? Ging's dir da ähnlich?
Na, ich muss sagen, als das dann mit diesem Kind ins Spiel kam, dann dachte ich mir schon, na, okay, ich weiß jetzt nicht, wie weit wollen wir jetzt gehen und...
Ach so, ich würde mal sagen, dadurch, dass der Film ja doch schon eine Weile aus den Kinos raus ist, wir reden heute mal komplett über den Film.
Okay.
Das heißt, wer den Film noch sehen möchte, der müsste den jetzt wirklich, den Podcast jetzt irgendwie beenden. Und wer den Film halt schon gesehen hat, der kann sich das ja ruhig mal anhören. Vielleicht sind unsere Gedanken zu dem Thema, vielleicht sind die irgendwie anders als das, was ihr empfunden habt. Also ich würde sagen, wir spoilern halt komplett. Also wir reden okay. Übers Ende, und weil sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn, jetzt
ja,
den Film in der Tiefe zu besprechen.
Darum, da wäre auch viel zu vielschichtig, dass wir jetzt irgendwas auslassen. Also gut, also bei mir war es, als dann dieses Kind ins Spiel kam, auf dieser Farm. Da dachte ich schon, wenn das nicht das mit dem Regenmacher dann irgendwie zusammenhängt.
Das habe ich also, aber auch so ein bisschen gedacht, obwohl es...
Also dann auch schon direkt das Kind, was er dann halt da eingeblendet hat. Ich glaube, wie hieß er? Sid oder so?
Ja.
Dieser kleine Junge.
Ich glaube... Seth? Nee, weiß gar nicht mehr. Nee, Sid, genau, Sid. C-I-D. Habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich gedacht, das ist vielleicht zu offensichtlich.
Ich muss einfach denken, nicht so kompliziert.
Naja, aber wenn man viele Filme gesehen hat, aber gut, das war ja so eine kleine Geschichte. Das eigentlich Interessante ist ja dann, wie gesagt, dass dann sein alter Ego, gespielt von Bruce Willis, aus der Zeit zurückreist und ja, er das halt erkennt und ja, wie ist das? Ach ja, genau, der hat ja keine Kapuze über dem Kopf und er erkennt sich dann quasi selbst. Und
genau, weil er hatte ja da die Leute überwältigt und sich dann da zurückgeschickt, weil er ja wusste ungefähr, dass er zurück muss, um den Regenmacher umzubringen. Das war ja seine Motivation. Mhm. Und darum hat er die überwältigt noch, die ihn irgendwie zurückschicken wollten. So war das doch. Der genau. Hat doch dann irgendwie so eine Kampfszene, wo er seine, oder die von der Mafia oder was das war, überwältigt hat und dann sich selber zurückgeschickt hat und darum auch wusste, wie er reagieren wird in der Vergangenheit. Darum konnte er dem ja auch ganzen entgehen, nicht erschossen zu werden.
Ja, und die haben die Opfer.
Die Opfer.
Die Opfer, die zurückgeschickt werden, die haben vorne wie so Goldbarren oder sowas, oder was ist das, Silberbarren oder irgend sowas.
Ich glaube, die normalen haben Silberbarren und wenn man selber zurückgeschickt wird, dann hat man Goldbarren.
Ja, genau.
Wenn der Loop dann geschlossen ist.
Und jedenfalls haben die das auf die Brust, bekommen die das gebunden, also so ganz eng, wie wenn jemand irgendwas schmuggelt. Und da ist halt so, der Bruce Willis, der weiß das ja und dreht sich halt ganz bewusst so nach vorne. Und er schießt ihm dann halt in die Brust. Und er weiß natürlich, das ist halt wie eine schusssichere Weste, da kann ihm halt nichts passieren. Und ist dann Bruce Willis auf der Flucht, aber dann dieses Hin- und Herschwanken zwischen dem, ja, ich vertraue meinem alter Ego und ich vertraue ihm doch nicht. Und das war schon irgendwie teilweise sehr überraschend, also wie das dann so ein bisschen hin und her schwankt. Und dann auch einige sehr großartige Szenen, zum Beispiel, wo er dann quasi mit sich selbst in diesem Diner sitzt. Und ich hatte auch gelesen, dass der Joseph Gordon-Levitt hat sich extra so irgendwelche Gesichtsimplantate irgendwie setzen lassen, damit er so ein bisschen ähnlicher aussieht wie
genau.
Bruce Willis.
Genau, da hatte ich mit der Freundin, mit der ich im Kino war, habe ich noch spekuliert. Ich habe gesagt, der sieht doch normalerweise nicht so aus. Der hat sich doch irgendwas auch mit der Nase machen lassen. Irgendwie Joseph Gordon-Levitt, der sieht doch ganz anders aus. Aber sie wollte es nicht glauben. Sie meinte eigentlich, nö, der sieht immer so aus. Aber wenn du es jetzt sagst, dann hatte ich wohl recht.
Ja, der hat sich da irgendwie die Wangenknochen da verändern lassen, also so irgendwas oben drauf geklebt halt und dann so mit Make-up dann oben drüber und
genau.
Und es sieht schon, also es ist glaubwürdig, ja.
Wenn die sich gerade so gegenüber sitzen, dann so im Profil, das war schon sehr, ja, das könnte hinhauen.
Ja, aber es war jetzt nicht so es gibt ja sogenannte Staffelstabfilme, wo halt von einem älteren Darsteller der Staffelstab an einen jüngeren weitergegeben wird, der dann quasi ähnliche Rollen spielen wird.
Mhm.
Das war jetzt nicht so ein typischer Staffelstabfilm, sondern die waren eigentlich mehr oder weniger gleichberechtigt hier, fand ich. Also gerade Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt. Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich Emily Blunt. Die spielt die Mutter von dem Sid, also von dem Regenmacher?
Genau, die da zurückgezogen auf der Farm lebt. Mit ihrem Sohn.
Genau. Und die, was ist eigentlich mit der? Ja, genau, da wird noch überlegt, ob das überhaupt ihr Kind ist. Na, das ist irgendwie alles auch nicht so richtig klar, ne? Weil das Kind sagt selbst, das wäre nicht seine Mutter. Und ja,
seine Tante ganz oder ganz merkwürdig, wo man auch denkt so, hä? Wie denn nun, wenn das Kind schon sagt, das ist nicht seine Mutter und sie sagt immer, ja, es ist mein Sohn. Aber gut, dann denkt man, er ist adoptiert, okay, weiß man nicht. Aber das klärt sich ja dann auf, dass sie ja so exzessives Partyleben hatte und den Sohn weggegeben hat zu ihrer Schwester. Sie hat ihn ja dann aufgenommen und wurde ja dann, ich weiß gar nicht mehr, wurde sie ermordet, die Schwester? Ach nein, ach, die ist ja gestorben, weil er ja diese telekinetischen Fähigkeiten hat, ne?
Ah ja, genau, das kommt halt dann auch erst später raus. Da sind sehr viele Sachen, die werden am Anfang irgendwie so ein bisschen angerissen. Wir werden aber nicht im Detail dafür drüber in Kenntnis gesetzt, um was es sich handelt. Und das wird dann erst so Stück für Stück so aufgelöst, teilweise auch mit irgendwelchen Rück- und Vorblenden wird das erzählt und ist irgendwie alles sehr verwirrend, aber es entwirrt sich dann nach und nach.
Ja, es fügt sich zusammen.
Vielleicht nicht so schnell, wie es manche gerne hätten, aber es ist halt kein typischer Actionfilm. Also wer jetzt irgendwie, weiß nicht, Expendables mag, wer jetzt so auf die Art steht, ja, der wird wahrscheinlich hier nicht so glücklich werden mit Looper, würde ich sagen.
Weniger. Es gibt, glaube ich, diese eine Action-Szene, wo Bruce Willis nochmal sein ganzes Können aus Stirb langsam zeigt, wo er da das ganze Hauptquartier von dieser Organisation da auseinander nimmt. Aber sonst haben wir ja gar nicht großartig dann Action-Szenen.
Ja, es ist eher so eine sehr, sehr interessante Story, die Stück für Stück entwirrt wird und man weiß, ja, bei den meisten Erzählsträngen eigentlich nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Der Regisseur hat zum Beispiel auch Regie geführt bei einigen Folgen von Breaking Bad und bei Terriers bei einer Folge und ansonsten hat er eigentlich nicht allzu viel gemacht.
Ja, ich habe mich jetzt gar nicht drum irgendwie belesen, was der noch so gemacht hatte. Ich weiß gar nicht. Ja,
das ist relativ frisch. Das Budget des Films lag bei 30 Millionen US-Dollar und der hatte schon zum 8. November, also zu vorvorgestern, weltweit 64 Millionen eingespielt. Also kann man schon durchaus als
kommerziellen Erfolg.
Ja. Foreign kommt hier noch mit dazu. Also 139 Millionen haben wir schon eingespielt. Also das war nur US 64 Millionen und im Ausland nochmal 75 Millionen obendrauf.
Das ist ordentlich.
Und dazu kommen ja dann noch die ganzen Blu-ray und DVD und Fernsehauswertung und Pay-TV und sowas. Also das ist schon ein ziemlicher Erfolg und ich hoffe mal, dass diese Idee, die in dem Film steckt mit diesen Loopern, dass die vielleicht mal noch weitergetragen wird, aber auf eine charmante Art, dass das jetzt nicht irgendwie zu Tode geritten wird, dass dieser gute Film irgendwie ein schlechtes Andenken bekommt.
Ja, und ich denke auch, dass die DVD-Verkäufe richtig gut sein werden, weil es ist ein Film, den man einfach öfter sehen sollte. Weil da fallen ihm vielleicht noch ganz viele andere Sachen auf. Es ist immer ein richtig guter Film für die DVD, Blu-ray, wie auch immer.
Denke ich auch. Also ich hatte mir den auch schon mit vorgemerkt gehabt, dass ich mir den mal holen. Aber lass uns doch nochmal zu dem Ende kommen. Also es ist ja dann so, der Joseph Gordon-Levitt, der erzählt auch so ein bisschen quasi so aus dem Off, so eine Stimme, wird so ein bisschen eingeleitet, wie das so ist mit den Loopern. Hat mich so ein bisschen erinnert so an Blade Runner bei der allerersten Kinofassung. Aber auch so ein lustloser Off-Kommentar.
Ja, ja.
Und hier war es ähnlich. Und am Schluss erklärt das dann halt auch nochmal, warum und wie und was. Und dann schließt sich halt der Kreis, nämlich er bringt sich quasi selbst um. Er bringt sich um, er begeht Selbstmord, damit er als alter Ego nicht irgendwie die Frau umbringen, oder nicht, was war da? Ja, die Frau irgendwie, damit das Kind, genau, damit das Kind eben nicht radikalisiert wird, um es mal so zu sagen, und damit das Kind nicht in der Zukunft hier so ein Gangster-Boss wird, der dann extrem abdreht. Und
genau.
Das war schon ein interessanter Twist, dann so die Geschichte so enden zu lassen. Da sitzt man dann schon da, boah.
Ja, das macht er ja, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, weil wir kriegen ja auch einen Einblick in seine Kindheit und dass es ja bei ihm genauso war und dass er ja deswegen so geworden ist und dann überhaupt zu diesem Looper gekommen ist, weil ihn doch da dieser Typ aus dem Hauptquartier auch aufgenommen hat. Man kriegt ja so ein bisschen auch einen Einblick von seiner Kindheit. Und damit sich die Geschichte nicht wiederholt, hat er das ja auch getan. Damit das Kind halt noch eine Chance hat mit seiner Mutter und nicht so wird. Mhm.
Auf jeden Fall eine ziemlich interessante und clevere Auflösung des Ganzen. Ist natürlich auch nicht so Hollywood-typisch, weil normalerweise endet ja alles so in einem großen Happy End. Ich mag eigentlich so Filme, die mal einen anderen Weg gehen, also die jetzt nicht unbedingt so einen riesen Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, die halt düster bleiben.
Ja, dass man auch noch ein bisschen was hat zum Nachdenken. Hier ist es eigentlich schon ja ganz gut geschlossen, der Film. Ist jetzt nicht so wie bei anderen Filmen, die dann wirklich so gnadenlos offen bleiben, wie jetzt bei Inception, den ich ziemlich cool finde, wo du dann halt nicht weißt, ja, wie nun, was nun. Hier ist halt wirklich ein eindeutiger Schlusspunkt gesetzt, der so ein bisschen unerwartet kommt in dem Moment, weil man hatte eigentlich, ich habe irgendwie was anderes erwartet. Ich habe zwar gedacht, okay, das wäre auch eine Option, aber die Karte werden die wohl jetzt nicht spielen.
Ja, ich habe auch gedacht, dass das irgendwie anders beenden. Also diese Variante hätte ich auch nicht gedacht, weil das ja doch schon ein bisschen, wie ich schon sagte, düsterer ist und ja, so abschließend, wo man denkt so, wow, okay, kein Happy End, warum machen sie das jetzt? Das hätte ich halt auch nicht erwartet bei dem Film. Wenn man das auch lange halt aus dem Kino nicht mehr kennt, weil solche Filme gibt es viel zu selten.
Das stimmt, aber ich meine, dafür, dass er ja relativ neu ist in diesem, auf dem Regiestuhl, hat er doch schon ganz, ja, eine ganz gute Besetzung da gewonnen mit Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Jeff Daniels ja auch
Jeff
mit dabei.
Jeff Daniels, ne? Genau, als ja, dieser Mafia-Chef oder
der den war ja auch zurückgeschickt großartig hat. Gespielt, ja. Oder?
Auf jeden Fall, dieses Gespräch, was er da hatte mit diesem einen, der eigentlich der totale Versager war da in seiner Tür. Das war so krass.
Genau, da gibt es in dieser Verbrecherorganisation gibt's dann so einen totalen, weiß nicht, so einen Loser da und ja, der hat
er wollte halt immer irgendwie beweisen, was er drauf hat.
Ja, wie toll er ist und dreht dann so sein eigenes Ding und will alles wieder richtig machen und macht es teilweise noch mehr schief, aber einmal hat er auch ein bisschen Erfolg, aber das geht dann auch irgendwie nach hinten los. Ja, das war schon. Aber Jeff Daniels, also seitdem der da bei The Newsroom, jetzt müssen wir mal ein bisschen in Fortsetzung folgt hier reinschlagen, also seitdem der da bei The Newsroom zu sehen war, hat er sich doch schon wesentlich zum Positiven entwickelt. Also ich habe den immer vorher nur so Erinnerungen aus Dumm und Dümmer und solche Geschichten.
Genau, also mit dämlichen Filmen.
Also jetzt, der macht sich, also und auch so als dieser Gangsterboss. Und ich fand's auch cool, die Szene, wo dann wo Bruce Willis da so richtig aufräumt in diesem ganzen Gangster-Hauptquartier.
Ja, genau, wo
er
das ganze Ding da auseinandernimmt.
Ich fand's auch cool, wie das so geschnitten war. Also der Schnitt von dem Film. Also gerade da in der Szene zeigt sich das ganz besonders, wie genial das gemacht ist. Also du siehst jetzt nicht wahnsinnig schlimme Sachen, aber du siehst halt dann immer wieder das Ergebnis.
Das ist eindeutig.
Und bei dem Ergebnis denkst du, wow, what the fuck, was ist da passiert? Und du kannst dir halt alles irgendwie denken, was da passiert ist, aber es wird halt nicht unbedingt so gezeigt, dass da nun einer mit einer riesen Wumme da durchläuft und wie nun sonst was dahin spritzt und dorthin spritzt und ist auch nicht notwendig. Das ist eigentlich so ziemlich gut gemacht.
Auf jeden Fall. Also was ich auch noch sagen wollte, ist, die ganze Optik vom Film fand ich halt richtig gut. Der spielt ja 2000 irgendwas in die 40 und dann sieht man ja immer so irgendwelche Zukunftsfilme mit dann die ganzen Autos schweben und die Straßen sehen ganz anders aus und obwohl es jetzt nur ein Zeitsprung von, was sind jetzt, 30 Jahre ist. Und der Film hatte aber von der Optik her war es halt auch schon sehr düster und beklemmt alles. Also gar nicht so eine Zukunftsvision, wie man sie normalerweise kennt, wo alles bunt und schrill ist. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja.
Also gerade so die Stadt, weil wir haben ja so die erste Hälfte, die komplett so in der Stadt spielt und dann die zweite Hälfte vom Film, die dann nur noch auf dieser Farm irgendwie ist. Ist ja auch so dieser Unterschied, den der Film macht. Dass man dann eigentlich zwei komplett unterschiedliche Filme hat, die zusammengeführt werden.
Ja, ich sag mal, der Film, ob der nun in 2044 spielt oder, weiß nicht, in 2100 oder selbst wenn er nun morgen spielen würde, du siehst es dem Film nicht unbedingt an.
Mhm, genau.
Also selbst die Waffen, die haben, das sind irgendwelche komischen Schrotflinten oder irgendwelche Revolver, aber es sind jetzt nicht irgendwelche Laserkanonen oder sowas.
Genau, das fand ich halt auch richtig gut, so von der Optik her. Ich glaube, es gab nur dieses Motorradding oder so, aber sonst, auf dem der auch rumgefahren ist, aber sonst hatte man nicht irgendwas Futuristisches so dabei. Das war so, das hat mir sehr gut gefallen.
Weil ich habe ein kleines Problem. Ich habe nämlich in relativ kurzem Abstand habe ich Looper und Total Recall gesehen.
Den neuen Total Recall?
Ja, deswegen vermischt sich das bei mir ein bisschen irgendwelchen Zukunftsvisionen, was war nun was, aber ich, ja, jetzt wo du das gesagt hast mit der Farm und sowas, da wusste ich es jetzt wieder. Interessanter Fakt ist auch, in dem Film wird mehrmals Paris oder nee, Frankreich referenziert, Frankreich. Dass er da unbedingt hin will und ihm wird dann gesagt, ja, geh doch lieber nach China, so, ich komme aus der Zukunft, ich kann dir sagen, geh lieber nach China. Und ich habe jetzt mal gelesen, warum. Und zwar wollte der Regisseur gern in Frankreich noch so ein paar Szenen drehen und hätte aber zu viel Geld gekostet. Und es ist so, die chinesische Filmwirtschaft, die ist momentan sehr stark daran interessiert, dass Filme in China gedreht werden und auch China so ein bisschen in einem positiven Licht zeigen. Also jetzt nicht unbedingt irgendwelche Verbrecherfilme oder sowas, sondern halt irgendwie schöne Stadtaufnahmen oder sowas. Und da lassen die halt richtig Geld springen, wenn der Film dort spielt. Und das hat halt der Regisseur hier auch genutzt. Der ist dann halt quasi für lau mit seiner Crew dahin geflogen worden nach China, hat er die Aufnahmen gedreht in Shanghai und ist dann halt wieder zurückgeflogen. Und das wird bei vielen anderen Filmen auch gemacht. Ich glaube, bei Mission Impossible 4 war es ja auch irgendwie und bei dem neuen Bond ist doch, glaube ich, auch, ne?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht, aber da hatte ich es bloß gelesen, dass die da davon auch profitieren. Also das ist jetzt irgendwie sehr stark verbreitet und man will auch den chinesischen Filmmarkt, also man will die chinesischen Zuschauer auch mit haben und du kriegst leichter eine Vermarktung in China, wenn irgendwie ein Teil des Films in China spielt. Also da gibt's dann halt auch, was weiß ich, irgendwelche Filme, selbst auch Animationsfilme, da wird halt irgendwie ein Teil in China, spielt dann halt in China oder so. Ja, und deswegen gab's halt hier auch in Looper diese eine Szene da, wo man in Shanghai die Skyline sieht.
Genau. Na, und mit seiner Frau, also dann diese, dann schon in der Zukunft, der Bruce Willis, da ist er dann auch,
ja, genau,
mit einer Chinesin da verheiratet, die sie ja dann auch umbringen, um ihn dann zurückzuholen, also ihn zurückzuschicken nach 2044.
Hm. Ja, aber insgesamt ziemlich toller Film, fand ich.
Ich fand ihn auch richtig, richtig gut. Also hätte ich auch dann gar nicht so erwartet. Also am Anfang dachte ich so, ja, und dann halt gerade durch das Ende, es hatte sich dann doch schon gesteigert. Das Einzige, was ich halt fand, ist, war ein bisschen so die Motivation, die Bruce Willis hatte. Er hat das ja eigentlich nur, also dann zurückzukehren und dann halt da diesen Regenmacher aufzusuchen und das fand ich ein bisschen schwach, dass die einzige Motivation war halt so diese, dass sie seine Frau getötet haben, um die zu retten. Das hatte mich nicht ganz überzeugt, muss ich sagen.
Ja, bei den besten Actionfilmen fällt doch irgendwann der Satz, jetzt ist es was Persönliches.
Ja, klar. nein.
Genau. Also ich gebe dem Film 9 von 10 in diesem ganzen Bereich Action. Also der hat mich schon ziemlich, ziemlich überzeugt.
Ich habe meine ganz tolle Liste. Ich hatte 8 von 10.
Na, also ziemlich empfehlenswert, wer den noch mitnehmen kann. Ich glaube, hier läuft er noch. In Ludwigsburg läuft er auch noch. Weiß nicht. Also guckt einfach mal rein. Wenn er bei Google den Filmtitel eingibt, dann kriegt er meistens auch Vorschläge, wo er den in der Nähe sehen könnt. Dann nehmt es mal mit. Große Leinwand ist nicht verkehrt. Wobei hier würde ich auch sagen, der geht auch zu Hause gut, wenn man sich voll und ganz drauf konzentrieren kann. Das ist ja der Punkt. Wenn ihr natürlich zu Hause da immer mal wieder Pause drücken müsst, weil das Telefon klingelt oder weil jemand an der Tür ist, dann könnt ihr es eigentlich vergessen. Das Schöne ist halt wirklich, dass man im Kino die 118 Minuten, also fast 2 Stunden, die der Film geht, wirklich dranbleibt, ja, weil man auf seinem Sessel sitzt und einfach ja total gespannt ist, wie es nun weitergeht.
Voll konzentriert geradeaus, höchstens sich ab und zu mit seinem Nachbarn oder seiner Begleitung austauschen, aber sonst. Das ist halt Kino, das ist ganz anders als zu Hause, sage ich immer wieder.
Ja, sollte man dann vielleicht nicht gerade so als Date-Movie nehmen, ne, wenn man da vielleicht noch andere Sachen besprechen will.
Nicht unbedingt.
Also vielleicht
nicht mehr mit.
Später, wenn die Beziehung schon eine Weile läuft oder so. Wenn man sich nicht mehr so viel zu sagen hat, dann...
Dann kann man in so einen schnöden Actionfilm mit Zeitreisen gehen, dann ist es nicht mehr so wichtig.
Ich habe ja jetzt auch mal Ted geguckt. Ted ist eigentlich auch ein cooler Date-Movie, finde ich.
Oh, ich fand Ted total lustig. Ich fand ihn richtig gut.
Aber darüber kann ich dann ein anderes Mal reden. Du hast noch einen aktuellen Film gesehen.
Genau.
Nämlich Die Vermessung der Welt.
Ganz genau.
Das ist doch der Film mit Agent Ranjit, ne?
Ja, genau. Und dann 3 bitte einmal aufwischen.
Agent Ranjit rettet die Welt. Nein, wir reden natürlich von Die Vermessung der Welt.
Von Detlef Buck, wenn ich mich nicht irre.
Nicht zu verwechseln mit Detlef die Soest.
Das war doch dieser dicke Tanzlehrer von ProSieben.
Der ist ja nicht mehr dick, der hat ja hier so eine Diät gemacht oder sowas. Und
du kannst das auch.
Genau, 10-Week Body Change. Na gut, lass mal das hier.
Keine Werbung.
Genau. Die Vermessung der Welt, hast du ihn in 3D gesehen?
Ich habe ihn in 3D gesehen, weil er in dem Kino, in dem ich war, ausschließlich in 3D lief. Und das sogar noch mit so einem 3D-Brillen, die man irgendwie dann kriegt und wieder abgeben muss, weil das Personal die noch sauber macht. Also so.
Sind das, glaub, das die war, dicken oder was?
Die
dicken,
ja, das war so die ersten 3D-Brillen oder für die ersten 3D-Kinos. Und das Kino ist da irgendwie hängen geblieben an den Teilen. Was nicht weiter schlimm ist.
Ja, sah es denn trotzdem gut aus, oder?
Das 3D sah in der Tat richtig gut aus, was auch den Film aufgewertet hat. Der Inhalt vom Film war leider nicht so überzeugend. Aber das hatte ich auch schon in mehreren Kritiken vorab gelesen. Aber ich wollte mich halt trotzdem überzeugen, ob es jetzt wirklich so schlecht ist, wie die Kritiken gesagt haben.
Waren die Kritiken schlecht? Also ich habe eigentlich...
Ich habe so geteilte Kritiken gelesen. Ein paar sagen so, oh, total toll, und andere haben ihn richtig stark verrissen.
Okay.
Also was dann für mich halt der Anlass war, in den Film zu gehen.
Der Film geht ja eine Minute länger als Looper. 119 Minuten. Und es geht darum, dass Alexander von Humboldt und Karl Friedrich Gauss, also der eine eher so Naturforscher und Entdecker und der andere eher so Mathematiker, sich Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Weg machen, so die Welt zu entdecken. Also Humboldt reist dann so ferne Länder, hat ja auch sehr viele Entdeckungen gemacht. Da gibt es ja, ich weiß nicht, damals in Biologie haben wir das auch noch gelernt, was da alles auf seinem, in Anführungszeichen, Mist da gewachsen ist und welche Entdeckungen. Und es gab auch schon mal andere Filme, wo er porträtiert worden ist. Also gab es schon einiges. Und ja, es geht, was ist eine Rivalität? Sieht man die zusammen durch die Welt reisen oder wie ist das? Es basiert ja auf einem sehr bekannten Buch, was ich nicht gelesen habe.
Ich auch nicht. Nee, also sie reisen nicht zusammen durch die Welt. Also der eine ist halt, also der Humboldt ist ja echt dieser Typ, der alles entdecken will und alles sehen will und halt da den Forschungsdrang hat. Und der Gauss ist eher so der Mathematiker schlicht zu Hause und möchte halt einfach nur seine Professur machen und sein größter Traum ist halt, Immanuel Kant kennenzulernen. Also er ist derjenige, der zu Hause bleibt und nichts von der Welt sieht. Und das wird ihm dann halt auch später zum Verhängnis, kann man sagen. Mhm. Weil er dann in seinem Heimatdorf bleibt, immer da mit seiner Mutter auch zusammenlebt, zwar auch eine Frau kennenlernt, die heiratet, aber letzten Endes aus diesem Dorf nicht rauskommt, immer und immer wieder probiert, sein Buch zu vermarkten, was er halt geschrieben hat, und dann wird er eigentlich den ganzen Film über nur enttäuscht und ist dann auch dementsprechend am Ende ein sehr mürrischer alter Mann.
Basiert das auf wahren Begebenheiten?
Ich glaube so teils. Das muss schon irgendwie so passiert sein. Ich habe mich da jetzt aber auch nicht weiter belesen. Wollte ich eigentlich noch machen. Hm. Aber es muss wohl so in der Art gewesen sein. Und okay. Humboldt halt das komplette Gegenteil, der durch die ganze Welt reist und verschiedene Kulturen und Länder kennenlernt. Und dadurch halt eine ganz andere Auffassung von der Welt und vom Leben hat. Der halt viel lebensfreudiger ist. Nee, gar nicht. Hä? Also zumindest nicht im Film.
Also da gab es doch im Trailer schon Szenen, wo der mit zwei Frauen im Bett war.
Ich habe den Trailer nicht gesehen, muss ich sagen. Aber
sollte dieser Trailer etwa nur die Leute ins Kino locken?
Wahrscheinlich, das waren irgendwelche Szenen, die im Film nie vorkamen.
Echt?
Nee, eigentlich nicht.
Also es gibt zwei Trailer.
Ich bin eingeschlafen, aber das glaube ich nicht.
Es gibt zwei Trailer, einen sogenannten Family-Trailer, der lief mal bei Harald Schmidt, als Detlef Buck bei Harald Schmidt war, um seinen Film vorzustellen. Da war es nicht drin und in dem normalen Kinotrailer, da war die Szene drin, also ich habe den ein paar Mal gesehen. Naja, ich verlinke den mal mit, den ich meine.
Ja, oder?
Den Trailer.
Das wäre ganz interessant, den muss ich mir auch noch angucken.
Ja, und also ich habe so sinngemäß gelesen, dass das so ein Film ist oder dass einer der wenigen Filme ist, wo 3D wirklich Sinn macht und gut ist, weil die Naturaufnahmen sollen wohl ganz, ganz toll sein. Die Story eher so ein bisschen lahm oder so.
Ja, also genau, es gibt halt ganz viele Naturaufnahmen und sie nehmen sich auch richtig viel Zeit, auch so Tiere und halt auch die ganze Landschaft so einfach im 3D einfach mal zu zeigen, ohne große Effekthascherei, sondern das einfach so auf sich wirken zu lassen. Das war halt sehr schön, das hat mir auch gut gefallen. Aber von der Story her, die hatten, ich glaube, es waren viel zu viele Handlungsstränge, die sie aufgegriffen haben und nie zu Ende geführt. Da wurde dann irgendwas erwähnt, man denkt so, oh, okay, das könnte jetzt eine interessante Geschichte werden und 2 Minuten später ist das total irrelevant und man spricht nicht mehr drüber. Und man wird dann einfach so halbherzig zurückgelassen. Und das hat mir halt überhaupt nicht gefallen.
Ja, das ist natürlich dann schade, gerade wenn man da sich 2 Stunden den Film anschaut. Wie bist du da drauf gekommen? Guckst du einfach alles oder?
Nein, also da lief, wie gesagt, bei mir in so einem ganz kleinen Kino. Und da ist eigentlich schon viel deutsches Kino, wo ich eigentlich immer ein Kritiker bin. Ich mag deutsches Kino eigentlich nicht so sehr, aber lass mich halt dann auch gerne vom Gegenteil überzeugen und hatte dann auch schon ein paar richtig gute Filme dabei in dem Kino. Und dann hieß halt so Die Vermessung der Welt. Dann hatte im Bekanntenkreis jemand gesagt, ja, das Buch muss wohl ganz toll sein. Und dann hatte ich mir so den Cast angeguckt und den Florian David Fitz, den mag ich eigentlich sehr als deutschen Schauspieler. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann guckst du dir den Film mal an. Halt auch, um dieses kleine Kino noch zu unterstützen, was halt bei mir um die Ecke ist. Und darum habe ich ihn auch eigentlich geschaut.
Und naja. Woher kennst du den Schauspieler?
Den kenne ich unter anderem aus dem Film, den ich ebenfalls in dem Kino gesehen habe, Vincent will mehr. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Der ist gut, ja.
Genau, also den fand ich halt richtig gut. Und er hat halt auch bei dieser einen Serie auf RTL, so Doctor's Diary, hat er auch mitgespielt. Und da fand ich ihn immer halt sehr sympathisch.
Okay.
Den Schauspieler.
Doctor's Diary, na, das hab ich nicht geguckt.
Ja, das habe ich halt immer mit meiner Mutti dann zu Hause geguckt. Und dann dachte ich, ach ja, mit dem. Und dann halt Vincent Willmer, da hat er mich dann erstmalig dann tatsächlich überzeugt. Als Schauspieler.
Und kannst du, oder wem kannst du denn den Film empfehlen? Die Vermessung der Welt?
Also ich muss sagen, der Altersdurchschnitt bei uns im Kino war, also wir waren mit die Jüngsten. Der Rest war so, glaube ich, um die 50, 60. Die kannten vielleicht auch das Buch. Und die konnten sich vielleicht auch mit der Thematik noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Also wer so eine Landschaftsaufnahme mag, der sollte sich den auf jeden Fall angucken, halt auch gerade in 3D. Hm. Und dann vielleicht nicht so viel Wert auf die Story legt. Also so ein ganz netter Familienfilm, also eher für die ältere Generation, würde ich sogar sagen. Hm.
Da gab es ja vorher auch so ein paar Beschreibungen, dass sich wohl der Detlef Buck an diesem ganzen Thema ein bisschen überhoben hat, ja. Weil er hat hier einen Film bekommen mit einem sehr, sehr hohen Budget für deutsche Verhältnisse und eben in 3D und er konnte halt nicht, wie es sonst so seine Art ist, so locker flockig, so aus dem Ärmel schütteln, so ein bisschen witzig irgendwie hin und her und auch mal, sag ich mal, ein bisschen Material verschwenden vielleicht, um mal eine Szene nochmal zu machen oder irgendwas, sondern hier hat es halt wirklich durch die hohen Kosten auch der 3D-Produktion, da hat er schon ganz schön Druck gehabt.
Also der Witz hat dem Film eigentlich wirklich gefehlt. Ich glaube, Detlef Buck hat auch Rubbel die Katz gemacht.
Oh, der war sehr lustig.
Und der war halt sehr lustig. Und das hat diesem Film dann halt auch wieder gefehlt. Also der hatte zwar ein paar lustige Elemente dabei, aber jetzt so die Reißer waren nicht dabei. Was es vielleicht auch ein bisschen aufgelockert hätte, diese doch ein bisschen trockene Thematik.
Rubbel die Katz fand ich auch super da. Den habe ich 2-mal anders nie gesehen, nämlich einmal in Stuttgart und dann bin ich mal wieder in meiner alten Heimat gewesen, bin dort in die Sneak, da kam der auch nochmal.
Na toll.
Ja, war aber gut. Ja, ich habe mir ziemlich gute Wertung gegeben. Also, apropos Wertung, was würdest du so die Vermessung der Welt geben?
Also ich habe in meiner Wertung, hat er von mir dann doch nur eine 5,5 gekriegt.
Also etwas über dem Durchschnitt.
Ja.
Also für mich ist ja ungefähr so 5 Punkte so die Schwelle zwischen ja, würde ich mir nal angucken und was drunter ist, da weiche ich oder da mache ich einen großen Bogen drum.
Also würde ich mir jetzt in nächster Zeit nicht nochmal angucken, aber vielleicht dann mit meinen Eltern oder Großeltern dann nochmal, wenn die da dann Interesse dran haben, da würde ich mir den auch nochmal angucken.
Also ich lese gerade Florian David Fitz, der ist so alt wie ich. Mensch, so alt ist der schon.
Mensch, jetzt googelt jeder, wie alt der ist, damit jemand so weiß, alt. Wie alt du bist.
Das weiß man doch. Also ich glaube, das ist schon mittlerweile bekannt. Also die Vermessung der Welt, nicht unbedingt so der Riesenkracher, aber wer schöne Landschaftsaufnahmen sehen möchte, der kann da mal reingehen oder mal 3D. Dann mache ich mal noch ganz kurz die Charts und die Neustarts für die nächste Woche. Machen wir erstmal so die Neustarts, mal gucken, was da so Tolles dabei ist. Das ist jetzt bezogen hier auf Stuttgart. Ach ja, der bekannteste Neustart oder sagen wir, es sind einige bekannte Neustarts. Cloud Atlas startet.
Oh ja.
Der neue Tom Tykwer-Film. Wer Wetten, das gesehen hat, weil
in aller Munde.
Genau, aber es ist so ein Film, der hatte mich eigentlich schon von seiner Thematik her ein bisschen angesprochen gehabt. Das spielt halt so auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Zeitebenen, nehme ich mal an oder so. Also Tom Hanks und Halle Berry spielen da irgendwie etliche verschiedene Rollen.
Aber noch ein Crunch spielt, glaube ich, auch mit. Also ist schon ein anständiges Ensemble, was sie da zusammengestellt haben.
Ja, sieht sehr interessant aus. Also richtiges Epos, würde ich mal sagen. Also wer ein bisschen Sitzfleisch mitbringt, ja, es geht, glaube ich, auch irgendwie 3 Stunden.
Ordentlich.
Aber vielleicht, wenn schlechtes Wetter ist, dann kann man den mal gucken.
Naja, jetzt im Depri-Monat November, also warum nicht? Ja. Steht doch auf meiner Liste, dass ich den noch auf jeden Fall sehen will.
Ich mag aber Halle Berry nicht, weiß auch nicht. Also, gut, der nächste Neustart ist Dredd, die Neuverfilmung des Judge Dredd-Films, der damals mit Sylvester Stallone war. Der lief auch hier schon in der Sneak und wie es der Teufel will, war ich ausgerechnet das eine Mal nicht in der Sneak. Weil da hätte mich so ein bisschen interessiert, wie die das jetzt neu gemacht haben. Ich war damals in der Premierenvorstellung von Judge Dredd drin.
Gott, wie lange ist das denn her?
Das ist schon ziemlich lange her. Und genau, hätte mich jetzt interessiert, wie das hier umgesetzt ist. Ich muss nicht unbedingt 3D sehen, vielleicht läuft er mal in dem kleinen Kino hier bei mir. Mal schauen. Dann ein Film, den hatte ich in der letzten Sneak gehabt, nämlich Red Tails.
Oh, der lief in Berlin jetzt auch in der Sneak.
Ja,
ich war aber nicht drin, eine Freundin.
Das sei froh, drin. Sei froh. Also Red Tails, da geht es um so eine Militärfliegereinheit im Zweiten Weltkrieg, bestehend aus, wie heißt es so schön, African American, die damals immer noch Neger genannt wurden. Und da wurde halt so gesagt, ja, Neger können eh nicht fliegen und sowas. Und da gab es auch so ein paar Bestrebungen, so, ja, wir lassen die mal die Flugprüfung machen. Und dann fallen die halt alle durch und dann kann uns niemand sagen, ja, wir haben es ja nicht versucht. Und ja, die schaffen aber die Flugprüfung und sind dann so die absoluten Helden, weil sie irgendwelche Bomberverbände beschützen und sowas. Ihr könnt euch dazu mal den letzten Kinocast nochmal anhören. Da habe ich das in der Gänze ausgeführt. Ein Film kommt noch, auf den sich meine Tochter sehr freut. Und zwar wirklich freut, nämlich Das Geheimnis der Feenflügel. Und zwar ist es der neue Tinkerbell-Film. Tinkerbell ist so eine kleine Fee, also ein Animationsfilm ist das. Es gibt schon diverse Tinkerbell-Filme, irgendwie Tinkerbell, ein Sommer voller Abenteuer, Tinkerbell, weiß nicht alles. Also gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Tinkerbell-Filme gibt es schon. Die sind bis jetzt immer auf DVD und Blu-ray erschienen. Und, ach genau, hier, die Tinkerbell, die Suche nach dem verlorenen Schatz, ein Sommer voller Abenteuer und Tinkerbell, so hieß der erste. Und die großen Feenspiele, sogar 4, genau.
Wow.
Und jetzt kommt ein Film zum ersten Mal ins Kino, ein Tinkerbell-Film, der heißt Das Geheimnis der Feenflügel, wird auch in 3D laufen und da ist meine Tochter, kann ich schon wissen, in der ersten Vorstellung ist die drin. Also das muss die sehen. Die ist so begeistert und ist auch, ich finde auch sehr schön gemacht. Es gibt sehr viele schlechte Kinderfilme, gerade auch für Mädchen, irgendwelche komischen Barbie Gerotze da, irgendwelchen, wo dann wirklich so ganz falsche Wertvorstellungen vermittelt werden. Aber Tinkerbell ist wirklich so, man hilft sich gegenseitig und ist auch so ein bisschen im Einklang mit der Natur und weil die Tinkerbell, das ist zum Beispiel so eine Fee, die kann halt bestimmte Sachen, ich glaube, die ist dafür verantwortlich, dass sich die Blätter im Herbst färben und sowas und dann gibt es halt noch eine andere Fee, die ist so für den Regen zuständig und sowas und die leben halt alle zusammen und das ist echt toll. Da gibt es auch von...
Das ist schön, so für Kinder.
Das ist echt toll, schön animiert auch und auch coole Synchronstimmen im Deutschen, ja. Genau, also das sind so die Sachen, die anderen sagen mir jetzt alle nichts. Stille Seelen, Solange ich lebe, Im Nebel, Nemesis, ein türkischer Film läuft noch an. Oklum Bak Git, Junge zieh Leine heißt das auf Deutsch übersetzt. Türkische Komödie. Also so türkische Komödien oder Filme, die gehen ja hier auch in der Region ganz gut. Hier gibt es ja auch viele, bei euch in Berlin bestimmt auch.
Ich würde sagen, in Berlin noch mehr als woanders.
Und deswegen empfehle ich die dann auch immer mit. Es läuft auch noch ein Film an, ein Drama, eine Koproduktion Türkei-Griechenland, das heißt Tepinem Ardi, da weiß ich jetzt nicht, was das heißt, sorry. Vielleicht kann jemand, der des Türkischen mächtig ist, mal schreiben, was das heißt. Läuft ja auch einen kleinen Kinostart an, also läuft in nicht vielen Kinos. Das war's eigentlich schon und dann noch ganz kurz die Charts hier in Stuttgart. Hat sich ein bisschen was geändert. Platz 20 ist jetzt Looper, ist jetzt ein bisschen gefallen von der 17. Platz 19, Savages. Platz 18, Die Hochzeit unserer dicksten Freundin. Platz 17, Der kleine Rabe Socke. Platz 16, The Possession, Das Dunkle in dir. Das ist der neue Film, der von Sam Raimi co-produziert ist. Ist jetzt neu eingestiegen auf 16. Dann auf Platz 15, Oh Mamma Mia, eine Komödie mit Marianne Sägebrecht, Annette Frier und Miriam Stein. Argo auf 14.
Oh, den will ich noch sehen.
Das dachte ich mir, deswegen habe ich eine Pause gelassen.
Sehr gut.
Den will ich auch sehen. Ja. Also der neue Film mit Regie Ben Affleck. Der
von
hat ja,
mit Ben Affleck.
Genau. Ja genau, der hat jetzt The Town gemacht. Den fand ich auch großartig. Und ja, Platz 14 nur. Das sind halt nur die neue Einstiegszahlen. Das heißt, wir haben ja jetzt Sonntag. Es ist jetzt nicht die ganze, ist nicht die ganze Woche. Das heißt, meistens verändert sich das bis zum Mittwoch dann nochmal. Gerade durch den Kinotag am Dienstag, da gehen die dann meistens nochmal hoch. Also die Neueinsteiger, die steigen immer nochmal weiter. Platz 13 wie beim ersten Mal. Platz 12, Die Kirche bleibt im Dorf. Sagt dir der Film eigentlich was?
Immer noch. Der ist auch schon ewig bei euch in den Charts.
Ach so, du hörst uns ja. Jetzt wollte ich dich gerade mal fragen, ob der überhaupt was sagt.
Nee, der sagt mir nur insoweit was, dass ihr den immer wieder erwähnt, dass er noch bei euch in den Charts ist. Das ist irgendein Film, der bei euch auch gedreht worden ist. Also
ja.
Der auch nur so regional läuft. Darum halt nur in euren Charts.
Da geht es irgendwie um zwei schwäbische Dörfer, die da so ein bisschen so ein Beef miteinander haben. Und
genau, also. Aber ja. Schon ewig in den Charts. Also
ja, läuft doch.
Letzten Ausgaben immer dabei gewesen.
In dem kleinen Kino hier bei mir um der Ecke läuft der auch noch. Und der ist immer ziemlich gut besetzt, aber halt auch Altersdurchschnitt extrem hoch.
Ja. Ne, Vermessung der Welt ist ja wahrscheinlich dann dasselbe Klientel, was angesprochen wird.
Dann Platz 11, Man tut, was man kann. Platz 10, Paranormal Activity 4.
Gott, habe ich gesehen.
Ja? Und?
Ja. Also der Schwächste von der Reihe, würde ich sagen.
Oh, noch schwächer, okay.
Ja.
Platz 9, Asterix und Obelix im Auftrag Ihrer Majestät. Den möchte ich gern noch sehen, aber möchte in 2D gucken. Platz 8, Taken 2. Platz 7, Agent Ranjit rettet die Welt. Dann Platz 6, Die Vermessung der Welt. Platz 5, neu eingestiegen, Das Schwergewicht. Und hatte ich auch getippt, dass das wahrscheinlich der höchste Neueinsteiger werden wird. Hier in Stuttgart. Der neue mit Kevin James und Selma Hayek. Werde ich wohl meiden. Ach ja, vielen Dank an die vielen Kommentare. Ich hatte ja beim letzten Kinocast die Frage gestellt, woher mir nur verdammt nochmal die Story bekannt vorkommt, dass ein Highschool-Lehrer sich in Kämpfe begibt, um da Geld zu bekommen. Ich habe alle Kinocasts nochmal durchgeguckt und bin nicht drauf gekommen. Und der Marco und der Crew, die haben mich beide darauf hingewiesen, dass es da in dem Film Warrior war. Den hatte ich ja auf Blu-ray vorgestellt. Großartiger Film, falls du den noch nicht kennst. Luise, merk dir den mal vor.
Das ist mit dem Tom Hardy?
Tom Hardy und und dem anderen da.
Okay.
Fand ich extrem gut, also richtig gut. Ja. Genau, und da ist nämlich die ähnliche Story und hier wird es halt so ein bisschen verballern. Ja, okay, Platz 4, Nico, Teil 2, kleines Rentier, großer Held. Platz 3, Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Platz 2, immer noch Hotel Transsilvanien. Und Platz 1, immer noch Skyfall, den ich noch nicht gesehen habe.
Den werde ich aller Wahrscheinlichkeit Montag mit Annemarie gucken.
Ah, ich beneide euch. Ja, das war's dazu. Dann bedanke ich mich fürs Mitmachen, dass es so kurzfristig geklappt hatte.
Ja, gar kein Problem.
Der Kinocast nicht ausfallen muss. Dann bin ich gespannt auf unser nächstes Gespräch, wenn ihr dann von dem Puma Creative Award berichtet.
Oh ja.
Ja, und auf euren Ausflügen da in die High Society und
so sieht's mal aus.
Ihr macht ja da bestimmt auch ein paar Fotos oder so.
Ich denke, also wir werden da ganz cool uns dann auch neben irgendwelchen Leuten, die wichtige Interviews führen, uns einfach so daneben stellen und mitschreiben und das vorab veröffentlichen. Also ich bin gespannt, wie das wird. Also es wird echt interessant, denke ich.
Und Skyfall, da machen wir vielleicht beim nächsten Mal hier eine Dreierkonferenz im Skype, da kann Annemarie noch mitmachen und dann besprechen wir das mal, das Thema.
Genau, gerne, auf jeden Fall. Dann war auch wieder sehr schön dabei zu sein bei dir.
Ja, nicht zu danken. Dann, jetzt kann ich ja gar nicht zurückgeben ins Hauptstadtstudio, weil du bist ja irgendwo anders unterwegs. Aber
in der Heimat.
Du bist ja bekannt durch das Hauptstadtstudio. Also viele Grüße in das Hauptstadtstudio vom Kinocast. Mach's gut, Luise. Bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Du bist also ich in 30 Jahren.
Es ist schwer, dir in die Augen zu sehen. Wirklich schräg.
Dein Gesicht sieht verkehrt rum aus. Weißt du schon, was jetzt passiert? Hast du das alles schon getan? Als ich?
Ich will nicht über Zeitreisen reden.
Wir wissen beide, wie das laufen muss. Also tu einfach, was alte Männer so tun. Und stirb.
Dann hol doch deine kleine Kanone zwischen den Beinen raus und tu's, Birschchen.
In der Zukunft sind Zeitreisen verboten und werden nur noch im Geheimen durchgeführt von den größten Verbrecherorganisationen. Wenn Sie wollen, dass jemand verschwindet und jeder Hinweis darauf, dass er existiert hat, gleich mit, dann engagieren Sie spezialisierte Attentäter wie mich. Sogenannte Looper.
Du bist ein Looper?
Weißt du, was wir tun? Die einzige Regel lautet, lass deine Zielperson niemals entkommen. Selbst wenn die Zielperson du selbst bist. Das ist gar nicht gut. Mein Boss wird so lange nach mir suchen, bis er mich gefunden hat.
Durchkämmt die Straßen und findet ihn.
Ich bring das wieder in Ordnung. Ich werde ihn finden und dann bringe ich ihn um.
Bringt sie zur Strecke. Mit jeder Sekunde, die vergeht, wird es schlimmer.
Was hat er jetzt vor?
Ich rette dir dein Leben.
Mein Leben? Dein Leben!
Ich weiß, es ist keine Lüge, wenn du sagst, dass du ihn tötest.
Das ist wie ein Albtraum.
Es tut mir leid.
Oh mein Gott!
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und chilled.fm.